Der große Unterschied ist der, dass ich früher halt eben die Geschichten gebraucht habe, um mir Bestätigung abzuholen. Und durch diese Reise, die ich die letzten 4 Jahre halt eben hinter mich gebracht habe, gemerkt habe, dass mein Leben halt eben relativ wenig wert ist, wenn ich von dem Weg, den ich gehe, selber nicht so viel halte. Dass man mit einem Gefühl von Nostalgie an ein Thema rangeht, wie wir das mit H-Blocks natürlich auch gemacht haben, aber plötzlich all diesen Ballast los wird, der einen oder uns daran gehindert hat, wir selbst zu sein, die Band zu sein, das ist dann halt eben auch etwas, was wir auf der Bühne halt eben auch sehr stark empfinden. Dass es nicht eine Band ist, die ihre Vergangenheit verarbeitet, sondern in den 12 Jahren ohne Platte die Vergangenheit verarbeitet hat und trotzdem noch was sagen möchte, ne? Und das ist halt das Schöne. So nah wie möglich an mich und mein Gefühl heranzukommen, das ist eine Herausforderung, die mir mittlerweile Spaß macht und vor der ich früher Angst hatte. Aber das hat natürlich auch was mit meiner Suchtproblematik zu tun, die sich im Übrigen halt eben nicht nur im Alkohol ausgedrückt hat, da war sie halt eben besonders gefährlich, aber ich bin ein Suchtmensch, und ich weiß aber, wie ich damit umgehen kann, weil das schon eine sehr, sehr extreme Phase war, tatsächlich diese bewusste Entscheidung zu treffen. Alkohol hat in meinem Leben nichts mehr zu suchen.
Okay, ich mach's kurz. Ich glaube, dies ist die Podcast-Folge, auf die viele Hörerinnen und Hörer seit 62 Folgen gewartet haben. Herzlich willkommen zu 3 Fragen von Elvis. Der Impuls, dies jetzt mal ganz schnell umzusetzen, kam mir, als ich vor 2 Wochen als einer von 6.000 Menschen das ausverkaufte Konzert der Band H-Blocks in der Halle Münsterland besuchte. Ich bin mit dem Rad dorthin gefahren, habe mich weder vorher noch hinterher mit irgendwem unterhalten, habe in der letzten Reihe gestanden und die Band in ihrer vollen Klarheit, Energie und Unnachahmlichkeit erleben dürfen. Ich hatte in den letzten 30 Jahren die Ehre und Freude, mit den H-Blocks als Songwriter zu arbeiten. Mit niemandem habe ich so viele menschlich und künstlerisch prägende Momente neben und auch auf der Bühne erlebt. Im Studio sowieso. Mein heutiger Gast, Henning Wehland, ist Sänger dieser Band. Als Freund und beruflicher Weggefährte wohl eine meiner wichtigsten Inspirations- und Lernquellen der vergangenen 3 Jahrzehnte. Ich habe ihn an einigen Stationen seiner Reise begleiten dürfen. Er hat mir Türen aufgemacht, die mir als Musiker und Produzent ansonsten sicher verschlossen geblieben wären. Und gemeinsam haben wir auch immer mal wieder das Spannungsfeld zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt auf unsere ganz eigene Art und Weise gemeinsam bespielt. Ich musste mir für dieses Gespräch nicht wirklich Fragen überlegen. Denn mein heutiger Gast Henning Wehland geht mit seinen eigenen Fragestellungen derart offen, reflektiert und vor allem inspirierend um, dass ich einfach mal zuhören durfte. Ich habe viel Neues entdeckt, obwohl wir uns schon ganz schön lange als Freunde kennen. Henning, schön, dass du da bist.
Ja, also es könnte keinen schöneren Zeitpunkt geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich, seitdem du diesen Podcast machst, ich finde den Titel super, ich finde die Idee super. Und ich bin jetzt nicht so jemand, der ständig jedem Podcast folgt, aber so 3, 4 Gespräche habe ich auch mitverfolgt. Habe ich immer gedacht, oder haben wir beide auch häufig drüber gesprochen, irgendwie, da möchte ich auch mal irgendwie zu Gast sein. Aber wie du gerade schon richtig erwähnt hast, lohnt es sich ab und zu mal auf den Moment des Schicksals zu warten, der dir sagt, so jetzt ist alles gut oder jetzt ist so ein Punkt, wo wir sprechen können. Und da muss ich jetzt tatsächlich auch nochmal drauf eingehen, was du gesagt hast. Zum einen bist du unweigerlich und fest mit H-Blocks verbunden, natürlich. Das fängt spätestens bei Take Me Home an. Als wir nach der 2. Platte dann ja auch zusammen wohnten in der Nähe von Wolf, also in Angelmodde, im gleichen Haus gewohnt haben und du dich, kann ich schon so sagen, meiner angenommen hast. Und du findest es ja auch immer spannend, wenn andere Leute sich, oder du hast, ich glaube, du hast auch eine Freude daran gefunden, dass ich mich dafür begeistert habe, Songs zu schreiben. Und das habe ich selten bis nie wieder so erlebt, dass wir einfach zusammensitzen können, einen Akkord spielen und dann plötzlich steht irgendwas in der Luft, worüber wir reden oder singen wollen. Das ist, es gibt nie eine unangenehme, stille Sekunde zwischen uns und wenn, dann ist die gewollt. Und das macht es sehr, sehr angenehm. Und es war ja diese, spätestens da hat bei H-Blocks eine sehr schwierige Phase angefangen. Spätestens da war klar, wir suchen irgendwas. Das war die erste Platte, die wir ohne Mason, unseren ursprünglichen Trommler, aufgenommen haben. Und die zweite Platte war jetzt auch nicht so, konnte nicht wirklich an den Erfolg von Time to Move anknüpfen. Und dann kommen wir beide plötzlich um die Ecke und unser damaliger Produzent Ralf Quick war sofort begeistert, weil er den kommerziellen Faktor dieses Songs Take Me Home halt eben, glaube ich, auch erahnte. Und wir beide waren ja auch der festen Überzeugung, dass das ein Welthit werden müsste. Aber es passte irgendwie nicht so in diese kollektive Wahrnehmung, die uns tatsächlich als Band auch gefehlt hat. Aber nichtsdestotrotz hast du dann ja auch bei den Platten danach sehr, sehr viel Anteil daran gehabt, mich als Sänger so auch abzuholen, mitzunehmen, mir Sicherheit zu geben, mit mir daran nicht nur an Texten zu arbeiten, aber auch in einer Phase, wo ich sehr, sehr verwirrt war, auch mental, aber auch vor allem künstlerisch, und das auch erstmal eine Zeit lang nicht besser werden sollte, warst du halt eben da als Freund, hast, glaube ich, auch viel aushalten müssen, aber auch als jemand, der von außen auf die Band gucken konnte, und wenn wir dich gebraucht haben, warst du immer da. Und nicht zuletzt legendär weiß ich noch, dass wir noch zwei Songs für das aktuelle Album hatten. Wie gesagt, das war ein Prozess, der bei Take Me Home angefangen hat und jetzt auch bei dem neuen Album wieder sich wiederfindet. Und The Corn's About to Pop ist ja auch gerade unsere dritte Single vom neuen Album. Das haben wir hier in der Backstube, wo wir gerade sitzen, auch dann den Text geschrieben und aufgenommen. Und das ist ja auch unweigerlich halt eben mit dir und der Backstube verbunden. Das freut mich umso mehr. Und auch da schließt sich ja auf eine gewisse Art und Weise ein Kreis. So, du kennst das von mir, dass ich immer sehr weit aushole. Sollst aber diese, du,
bitte, tu das.
Aber
bitte.
Auch diese Sprachnachricht war etwas, was mich sehr berührt hat, weil ich das Gefühl hatte, dass dir sehr klar war, was du absenden wolltest und dass es auch der richtige Zeitpunkt war, also direkt nach der Show. Und ich habe jeden Satz aufgesogen und jeder Satz hat mich getroffen. Nicht deshalb, weil ich von mir selbst gerührt war und das für mich persönlich so toll fand, sondern weil es eine Wahrnehmung war, die von außen kam, die ich nachvollziehen konnte, die ich mir auch vielleicht gewünscht hätte, speziell bei dir, aber die man natürlich auch nicht erzwingen kann. Und dass man mit einem Gefühl von Nostalgie an ein Thema rangeht, wie wir das mit H-Blocks natürlich auch gemacht haben, aber plötzlich all diesen Ballast los wird, der einen uns daran gehindert hat, wir selbst zu sein, die Band zu sein, das ist dann halt eben auch etwas, was wir auf der Bühne halt eben auch sehr stark empfinden, dass es nicht eine Band ist, die ihre Vergangenheit verarbeitet, sondern in den 12 Jahren ohne Platte die Vergangenheit verarbeitet hat, ja, und trotzdem noch was sagen möchte. Ne? Ja, und das ist halt das Schöne.
Es ist auch genau das, was ich allen erzählt habe. Ich bin dann ja an dem Abend tatsächlich noch in den Bahnhof Wolbeck gefahren, weil da ein Freund von mir noch sein Geburtstag hat.
Das habe ich erst für einen Witz gehalten, aber das ist richtig geil.
Er hat einen 50. Geburtstag gefeiert. Und ich wollte dieses Gefühl, was ich hatte, also vielleicht aus meiner Sicht auch nochmal, ich bin jetzt nicht, ich hätte sogar mit meinem Pass wahrscheinlich Backstage gehen dürfen, um euch entweder vorher, nachher abzuklatschen, ja, und allen anderen Prominenten dieser Stadt vielleicht auch nochmal Hallo zu sagen. Aber ganz bewusst hatte ich mich so in die letzte Reihe gestellt. Da kam ich so von hinten dran. Ich war sicher, dass ich mich mit niemandem unterhalten muss, weil ich das auch nicht so gut kann. Also wenn es laut ist, verstehe ich immer nicht, was Leute so. Ne? Und deswegen, ich wusste, ich muss mich mit niemandem außer Olli Severin, den traf ich da. Den kennst du ja, glaube ich, auch.
Ja, klar.
Olli und ich standen da und haben uns ab und zu mal zugenickt und waren einfach begeistert. So. Und ich konnte dieses Gefühl dann Revue passieren lassen auf dem Fahrrad von der Halle Münsterland nach Wolbeck, um dann im Bahnhof Wolbeck zu landen und zu sagen, es gibt's doch alles gar nicht. Und diese Zeitreise, also jetzt frei ab von früher war alles besser, wir müssen Dinge wieder aufwärmen, die uns vielleicht, wo wir das Gefühl haben, die sind uns abhanden gekommen, die brauchen wir unbedingt wieder, worüber definieren wir uns? Nee, das war einfach wie so ein Spaziergang durch die eigene Vergangenheit und die Art und Weise, wie dann auch eben alle fragten, und ey, warum geht denn das jetzt gerade so ab bei den H-Blocks? Das war eine Frage, die ganz oft kam an dem Abend. Warst du da und warum geht denn das gerade so ab? da fiel mir einfach nur ein, weil das jetzt dran ist. Und weil das letztendlich ein menschlicher Prozess innerhalb eines Ökosystems namens Band ist, der das, wo jetzt mal alle Zeichen darauf standen. So. Und da vielleicht den Bogen zu schlagen, wir nehmen ja häufig oder wir machen häufig Podcasts, indem wir uns treffen und telefonieren, wir nehmen die nur nicht auf.
So ist es.
Und ein großes Thema ist, glaube ich, immer, ob wir es jetzt aussprechen oder nicht, altern als Musiker. Also in Würde, vielleicht auch mit Stolz, wenn man das so sagen darf, mit Freude. Aber wie kann das gelingen? Inwiefern haben dir die letzten 1-2 Jahre mit den H-Blocks, mit neuen Songs machen, was hat dir das vor Augen geführt?
Ich nehme mal denn das Stichwort Altern. Ist tatsächlich die grundlegendste, substanziellste Frage in meinem Leben. Nicht, dass mich das Alter grundsätzlich belästigt. Anders als andere Leute auch. Also es gibt Wehwehchen hier und da. Aber so habe ich gemerkt, ab meinem 50., 51. Lebensjahr, dass mir bewusster wird, dass das Leben irgendwann vorbei ist. Dass es Dinge gibt, die man nicht mehr machen kann. Also ich werde definitiv kein Sportprofi mehr Ü50 vielleicht.
Ich habe da irgendwas Leuten hören, dass da irgendwas mit so einem Halbmarathon ansteht. Aber das können wir gleich nochmal besprechen.
Ja, gut. Da muss man aber auch die Kategorien dann halt eben verschieben. Aber weil wir auch den Einstieg mit Nostalgie hatten, glaube ich, dass das Schönste ist und das Wichtigste, was man, glaube ich, als aktive Band erreichen kann, ist zu verstehen, dass eine Band kein Alter hat. Also das ist anders als bei Menschen. Das, was wir, ich spreche jetzt mal nur von H-Blocks, das, was wir in die Öffentlichkeit stellen als Tonträger oder im Streaming, das bleibt erstmal für immer. Und das hat kein Alter. Es gibt Momente, in denen man denkt, so boah, ja, hört man aber, dass das irgendwie aus den 90ern kam. Und ich habe jetzt dummerweise so Kritiken aus den USA gelesen, wo jemand auf Reddit gepostet hat, irgendwie, warum ist diese Band nicht bekannter geworden? Und dann zerpflücken die das alle, weil das unter dem Namen oder wir in diese Kategorie New Metal eingeordnet waren und dann alle natürlich mit Limp Bizkit und Linkin Park verglichen haben. Und da natürlich keiner verstanden hat, wie dieses Album in Deutschland, aber vor allem halt eben auch international einzuordnen war. Ja. Aber irgendwann kommen ja bestimmte Hörgewohnheiten wieder und das war das, was das Entscheidendste bei H-Blocks war, neben der Tatsache, dass wir uns menschlich füreinander geöffnet haben. Da werden wir mit Sicherheit später nochmal drüber reden, wie das passiert ist, aber Steady rief irgendwann an und Steady, unser Trommler, der ist so derjenige, der noch am nächsten dran ist, am Puls der musikalischen Entwicklung. Und sein Antrieb war auch immer wieder mit Gutze zusammen was Neues zu kreieren. Aber Gutze und Steady waren auch von der musikalischen Sozialisierung halt eben sehr, sehr weit auseinander. Und ich weiß noch ganz genau, wo ich gerade war. Ich war in Österreich. Stand vor einem Supermarkt in Ramsau am Dachstein und dann rief Steady an und sagte, ich hab eine Idee. Ist sowas Ähnliches wie ein Konzeptalbum, aber mehr eine Erkenntnis, die er jetzt hatte. Und er sagte, das, was wir mit Time to Move damals mehr durch Zufall kreiert haben, ja, diesen Sound, der mich auch 30 Jahre lang genervt hat, weil ich dachte, da ist irgendwas falsch, weil es überhaupt nicht so klang wie andere Alben. Also der Sound war irgendwie anders. Auf der einen Seite dünner, aber auch irgendwie die Gitarren klangen anders, die Drums klangen anders. Und das ist etwas, was, glaube ich, das Album dann halt eben auch so jetzt nach 30 Jahren wieder außergewöhnlich macht. Und Steady sagt halt eben, wir müssen, oder er würde gerne versuchen als Produzent an das nächste Album so ranzugehen wie bei Time to Move, sich zu limitieren, nur eine Gitarre zu nehmen, nicht irgendwie tausende Layer Gitarren aufzunehmen und nicht 20 verschiedene Chöre, sondern mehr dieses, das, was wir in den Anfangstagen gemacht haben, es muss laut und aggressiv sein, das, was man dann halt eben auch bei Beastie Boys mit 3 Rappern oder Vokalisten kennt, dass du dann halt eben so Schautchöre hast und sowas, aber nicht komplizierte Chorgesänge oder sowas. Und eigentlich so mit viel mehr Bewusstsein diese Limitierung, die wir beim ersten Album hatten, zu übernehmen und das in die heutige Zeit zu übersetzen und daraus etwas zu machen.
Ja. Also,
das Rick Rubin Buch ist dir auch bekannt. Mhm. Der sagt ja auch, es gibt eigentlich keinen Writer's Block oder keine kreative Krise oder sowas. Du musst dir einfach neue Maßstäbe setzen. Und er sagt ja auch, oder hat ja auch geschrieben in seinem Buch, dass Kreativität immer nur aus einem Mangel kommt. Und diesen Mangel haben wir, glaube ich, benutzt und gesagt, wie wäre das denn, wie würden wir Songs schreiben, wenn jetzt 1994 wäre oder 1993? Und das war so der Punkt, an dem wir wieder kleine Jungs waren, weil es uns verbunden hat und wir gemeinsam unter den Voraussetzungen ein Ziel hatten und auch Spielregeln hatten, sage ich jetzt mal, in denen wir uns austoben konnten. Ja. Und da war dann plötzlich alles andere egal. Aber es gab dann definitiv so einen Song wie Take Me Home, hätte es auf dem Album nicht gegeben. Weil es wirklich wieder so dieser Sandkasten mit den Age-Blocks-Regeln war, die, sagen wir, aus einem Urgefühl dieser aus dem nostalgischen Gefühl der 90er Jahre kam, aber nicht deshalb, weil wir uns daran erinnert haben, sondern weil wir gemerkt haben, das ist noch in uns.
Ja. Dieses Limitieren, ich meine, vielleicht kann man das kurz ausgeholt, ich habe ja an einigen Platten mitgearbeitet, wo wir einfach über Monate, also was man heute gar nicht mehr so machen könnte, in verschiedenen Studios von Hamburg, Berlin bis Malmö, im Grunde versucht haben, Erwartungen zu erfüllen. Halt noch mit einer Plattenfirma,
ja, genau,
die irgendwie, ohne dass es einer ausgesprochen hätte oder zumindest nur so vage ausgesprochen hätte, irgendwie dann ja auch mit dieser Nickelback-Ballade rechneten und sagen, wie kriege ich die Jungs, denen darf ich das zwar nicht sagen, aber eigentlich will ich das von denen, weil die brauchen wir dafür, für das Konzept. Also diese ganzen Sachen, wo man in so einem bestimmten Alltag sagt, ja okay, das sind, man kriegt das gesagt von alten Hasen aus dem Musikgeschäft, wie ein George Glücks und so ein, der natürlich stilistisch, der mit euch eine ganz besondere Historie hat, aber den man natürlich in der Zwischenzeit nicht stilistisch unbedingt mit den H-Blocks durchgängig zusammengebracht hätte. Aber natürlich so dieses Gefühl, wenn der das sagt, da wird da irgendwas dran sein. Außerdem gibt es ja dann einen Vertrag. Was hat sich geändert auch so vom geschäftlichen Denken für euch in der Zwischenzeit? Oder wie seid ihr geschäftlich an das Ganze rangegangen?
Boah, das Geschäft, also ich glaube, du hast das auch schon häufig gesagt, aber also bevor du anfängst, irgendwie das Feld zu teilen, mach doch erstmal ein Produkt. Und wir sind eigentlich dem Business immer hinterhergelaufen, weil wir waren immer zu spät. Als die Platte fertig war, haben wir plötzlich gemerkt, ja, wir kriegen die nicht mehr vor der Tour veröffentlicht. Und dann waren alle irgendwie total am Boden zerstört, weil wir dachten, oh, jetzt funktioniert das nicht vor dem Tourstart. Aber ich sage jetzt mal ganz pathetisch, die Kunst kam immer zuerst. Und wenn das dann so war, dass alle vier gesagt haben, das ist das Beste, was wir zum jetzigen Zeitpunkt machen können, dann kam plötzlich die Überlegung, okay, wie kriegen wir das jetzt, wie machen wir den nächsten Schritt? Also, und das fühlt sich auch ehrlich gesagt gar nicht wie ein Business an, nicht mehr.
Aber vielleicht ist das genau das.
Ja, aber trotzdem will ich die Wichtigkeit des Geschäftes nicht unter den Teppich kehren. Aber ich glaube, das, was viel, viel wichtiger war, ist, dass wir an einem sehr neuralgischen Punkt in dieser Entwicklung vor der Anniversary-Tour letzten Jahres gab es eine Entscheidung bezüglich unserer Agentur, Booking-Agentur. Und das war das hätte eine handfeste Krise auslösen können. Und einen handfesten Krieg innerhalb, vor 10 Jahren hätte das eine riesen Streiterei ausgelöst.
Ja.
Also es ging da im Prinzip aus persönlichen Gründen um den Wechsel der Agentur, kurz bevor wir die letzte Tour gespielt haben. Wussten wir alle, dass es vier verschiedene Haltungen und Positionen zu dem Thema gibt. Und früher hätte ich kann jetzt nur von mir sprechen, hätte ich gesagt so, Alter, versteht ihr denn nicht, dass meine Lösung für das Problem die beste ist und ihr versteht nicht, wie das Business funktioniert, ihr versteht nicht, warum jetzt der eine besser als der andere ist oder keine Ahnung was. Ich hätte erwartet, dass die Leute meiner Stimmung und meiner Entscheidung folgen. Stattdessen war vielleicht auch ein Zufall, aber wir hatten alle so dieses Vertrauen, dass es nur funktioniert, wenn wir alle vier glauben, dass wir die beste Lösung gefunden haben. Und wenn wir diese Lösung nicht finden, dann treffen wir diese Entscheidung nicht und dann sind wir entweder in einer Situation, wo wir sagen, dann müssen wir halt eben erstmal die Tour verschieben. Mhm. Und es war tatsächlich so, dass die Tour im letzten Jahr eine Woche bevor wir eigentlich in Vorverkauf gehen wollten, genauso gut hätte abgesagt werden können und dann würden wir jetzt auf jeden Fall nicht über die Halle Münsterland reden. Aber das ist der Punkt, an den wir immer wieder zurückkommen, wenn es schwierige Entscheidungen gibt. Dass wir sagen, wir alle müssen das Gefühl haben, das ist kein Kompromiss, sondern das ist genauso muss es sein. Mhm. Und dann gibt es auch Dinge, die vielleicht, die man auch als Kompromiss bezeichnen könnte, weil es nicht wenn ich alleine wäre, anders entschieden hätte. Aber ich habe nicht das Gefühl, irgendwas abgegeben zu haben, weil Ageblocks dafür für uns eine Persona ist, von der wir nur ein Teil sind. Und das sehen wir tatsächlich alle vier mittlerweile so, dass der Arm eines Körpers denkt ja auch nicht plötzlich, irgendwie jetzt will er mal ein Fuß werden. Oder also alles hat seine Funktion und jeder Einzelne von uns hat seinen Platz gefunden. Das ist ja auch eine Frage des Alters.
Du sagtest das, glaube ich, vorhin, vielleicht habe ich es auch nur so verstanden, wir haben uns füreinander entschieden, für die Sache. Ist das richtig oder habe ich das falsch?
Es ist nicht ganz richtig. Also ich kann gut sein, dass ich es gesagt habe oder dass ich etwas gesagt habe, was das vermuten ließe. Aber viel wichtiger ist, dass wir entdeckt haben, was wir uns bedeuten. Und man sagt ja irgendwie, Hass ist nicht die Abwesenheit von Liebe und vor allem nicht das Gegenteil von Liebe, sondern entsteht da, wo entweder mal viel Liebe war oder noch viel Liebe ist. Ich sag mal, du kennst uns ja und da kann man ja von außen schon häufig mal den Eindruck gehabt haben, dass jetzt Tinte und ich zum Beispiel uns gehasst haben eine Zeit lang, was mit Sicherheit nicht der Fall war, aber wir haben nicht die gleiche Sprache gesprochen und es gab diesen Moment, als wir im Studio waren und es gab keine Erwartung, es gab keinen neuen Song, über den man sprechen musste, sondern eigentlich mehr so Live-Aktivitäten, Festivals. Und da habe ich halt eben von meiner dunkelsten Zeit erzählt, die ich gerade ein, zwei Jahre oder ein gutes Jahr hinter mich gebracht hatte. Weißt du ja auch, dass ich große Probleme mit Alkohol hatte, also eine Suchtproblematik, in der mir irgendwann dann klar war, entweder entscheide ich mich jetzt für mich persönlich fürs Leben oder ich mache so weiter und warte darauf, dass es vorbei ist. Und im Nachhinein war das auch viel, viel ernster, als ich das in der Situation wahrhaben wollte. Aber das war so eine Rücken-zur-Wand-Situation, die für Süchtige halt eben ganz, ganz entscheidend ist, weil du mit dem Rücken zur Wand stehst und weißt, es gibt nur noch Hop oder Top. Und entweder du änderst jetzt was aber das war es jetzt. Und diese Entscheidung hatte ich für mich getroffen. Und da habe ich in vielen Bereichen des Lebens nochmal wieder ganz von vorne angefangen und wusste, dass ich viele Dinge halt eben weglasse. Das war auch der Moment, wo mein Freund Olli mir einen Platz dann in seinem Haus auf dem Reiterhof in Münster gegeben hat, wo ich dann tatsächlich morgens um 6 dann mich erstmal um den Hund gekümmert habe und dann die Möglichkeit hatte, im Garten zu arbeiten und Ähnliches. Und da habe ich mich zum Glück sehr, sehr viel mit mir selber beschäftigen können und dann auch ohne Erwartung und Druck in dem Proberaum dann den Jungs davon erzählt. Ich bin in einer Therapie, in psychologischer Behandlung und arbeite das auf und wie schwierig das war und auch das Verständnis dafür, weil das wussten natürlich alle. Also das manchmal wundern sich alle Beteiligten, wie man sowas so lange irgendwie aufrechterhalten konnte, ohne dass es eine aktive Thematik für den Süchtigen, aber auch für das Umfeld wird. Also die Band hat das Problem natürlich auch jeden Tag vor, mitten, während und nach den Konzerten gesehen. Aber das war so ein Moment, wo ich, ohne dass ich eine Reaktion erwartet habe, von mir erzählt habe und eine Schwäche offenbart habe. Und da, das war für mich mit Händen zu greifen, diese Situation, in denen plötzlich die drei auf eine Art erleichtert waren, aber auch viel einfacher plötzlich von sich erzählen konnten. Und ohne, dass es wie ein Vorwurf klingt. Und das ist halt eben diese Sache, von der ich vorhin gesprochen habe. Das ist das entscheidende Momentum, was notwendig war, um überhaupt erst herauszufinden, haben wir denn noch was zu sagen? Haben wir denn noch Bock aufeinander? Und dieser Bock ist halt eben seitdem größer denn je, weil wir merken, dass es diese Band gibt, die uns verbindet, trotz aller Unterschiede.
Ich glaube ja auch, die fehlende Kommunikation darüber, über das, was vermeintlich alle irgendwo wissen und was darüber schwelt, hat ja häufig so einen Rückzug eines jeden Einzelnen zur Folge. Nur leider ist der Rückzug, der geht ja dann häufig vielleicht sogar in vier verschiedene Richtungen und jeder ja, auf seine Art. Und das ist ja dann, hattest du das Gefühl, dass alle erstmal das mitnehmen mussten und sagen mussten, nee. Oder ist es eigentlich sofort losgegangen? Ja.
Nee, also die unmittelbar wichtigsten Menschen in meinem Leben, oder eigentlich jetzt Kira, meine Frau, mit der ich ja nicht mehr zusammen bin, weißt du ja alles, die hat mich irgendwann dann halt eben in einer Situation erlebt, wo sie gesagt hat, alles klar, jetzt weiß ich, wo die Probleme herkommen, wir müssen irgendwas machen, ich kann dir nicht mehr helfen. Für die war das auch eine Erleichterung, plötzlich zu wissen, warum ich mich in so einer tiefen Depression befand und warum ich mich so verhalten habe, wie ich mich verhalten habe. Weil ich halt eben einfach meine Alkoholsucht nicht mehr unter Kontrolle hatte. Bei der Band war das so ähnlich. Es war eigentlich so, Alter, der hat was kapiert und wir können auf einer anderen Ebene mit ihm kommunizieren jetzt, viel direkter. Wir müssen nicht mehr um den heißen Brei herumreden, weil keiner natürlich mir vorwerfen wollte vor 10 Jahren, ey WLAN, weißt du was, wir machen mit der Band Schluss, sieh du zu, dass du dein Alkoholproblem in den Griff kriegst. Nicht, dass ich ausfällig geworden wäre oder ähnliches, aber Alkohol war halt eben 30 Jahre lang immer ein Thema und häufig kaschiert als Genuss oder Lebemann oder Rock'n'Roll. Und die Wahrheit ist halt eben, dass es vieles in mir abgestumpft hat und Synapsen halt eben überdeckt hat, überlagert hat. Gar nicht mal so, dass es mein tägliches Leben beeinflusst hat. Zum Schluss vielleicht halt eben, und das hat Kira natürlich am meisten mitbekommen, aber es war eigentlich so, dass im Proberaum war es das Gefühl, jetzt können wir loslegen. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, es war mit Händen zu greifen, dass plötzlich so ein Moment da war, dass der absoluten Nähe und all das, was wir, alle positiven Gefühle, die sich über 40 Jahre aufgebaut haben, fühlten sich plötzlich so richtig an. Ne?
Ja. Weil es halt ein reines Gefühl war. Und es war nicht,
ja, genau.
Es war nicht irgendwie gepusht durch.
Unschuldig fast schon.
Ja, genau. Ja, ja. Zum einen ist Alkohol natürlich ein hervorragender Trigger, um sich zu belohnen für die Dinge, die man erreicht hat oder die man nicht erreicht hat, zumindest sich in diese eigene Sphäre dann zu versetzen, das zu instrumentalisieren. Aber genau das Gleiche ja auch, die Stadt ist ausverkauft.
Ja, ja, klar.
Wir haben ein Angebot, Plattenfirma hat noch eine Null dran gehangen. Ich spreche gerade mit dem Publisher, ich glaube, da ist der fetteste Vorschuss drin, den ich mir vor. Also diese ganzen Sachen. Rückblickend, genau, meinte es eben, diese Reinheit, die dann wenn man sich darauf zurück besinnt, zurückgeworfen ist, wo alles irgendwo anfing.
Eine ganz entscheidende Veränderung in meinem Leben auf jeden Fall ist, diese Gier nach dieser weltlichen Form von Bestätigung hat sehr stark nachgelassen. Also für mich war Geld nie der Antrieb, um Geld zu haben, sondern es ist nach wie vor ein Mittel, was repräsentativ für Möglichkeiten steht. Und wenn es nicht da ist, fällt es bei mir erst auf. Also es gibt ich kann nicht sehr gut mit Geld umgehen. Deshalb kümmere ich mich auch, oder habe ich zum Glück Leute, die sich um meine Bankangelegenheiten kümmern. Und ich habe eigentlich immer so ein Taschengeldkonto, von dem ich einkaufen gehen kann. Und wenn ich jetzt mal eine größere Anschaffung von über 500 Euro machen will, dann sage ich Bescheid. Und dann,
das ist ein bisschen so wie die Kinder, die Bildschirmzeit auf ihrem Smartphone begrenzt haben und dann mal anfordern müssen, ich würde gerne noch eine halbe Stunde länger spielen.
Genau. Und für mich aber einfach der einzige Weg, um meine Finanzen unter Kontrolle zu halten und vielleicht auch irgendwann mal vorbereitet zu sein, wenn ich halt eben nicht mehr Geld verdienen kann. Ne? Also, aber weil du Vorschüsse zum Beispiel oder einen Verlagsvorschuss oder sowas erwähnt hast. Ich hätte zum Beispiel, also da war eigentlich immer eher so diese Bestätigung und der Vergleich mit anderen war mir wichtig. Aus einem letzten Endes aus einem Gefühl der Bestätigung meines Selbstwertes, den ich selber nicht richtig einschätzen konnte, weil ich keinen Selbstwert hatte. Deshalb erstaunlicherweise dieses Dopamin ist ein Begriff, den ich zuordnen kann, aber das ist jetzt nicht das erste, woran ich denke, wenn ich ein Glücksgefühl habe, da wird Dopamin ausgeschüttet oder ähnliches. Was ich aber weiß, und das ist so eine der wenigen Sachen, die ich am Alkohol halt eben sehr, sehr vermisse oder ohne Alkohol vermisse. Ich habe selten in Situationen wirklich so ein tiefes Glücksgefühl gehabt wie bei einem geilen Essen. Und wir haben ja auch schon oft sehr gut zusammen gegessen, zusammen gekocht. Und dann hast du wirklich einen Wein im Glas, der einfach, dieser erste Schluck hat bei mir, das hat es oft gegeben, dass ich dann diesen ersten Schluck aus dem Weinglas genommen habe. Ob das dann an dem Wein selber lag oder an den ganzen Rezeptoren oder an dem Dopamin, die dann gesagt haben, jetzt kannst du loslassen und jetzt kannst du dich belohnen für irgendwas, weil das ist eine besondere Flasche Wein, ein besonderes Essen und wir essen jetzt irgendwie Sachen, die man halt eben nicht jeden Tag auf dem Tisch hat. Aber das werde ich, dieses Gefühl werde ich nie vergessen. Das habe ich auch nie gehabt, wenn es irgendwie einen Vorschuss gab oder wenn eine Halle ausverkauft ist oder ähnliches. Und auch jetzt, das ist eine entscheidende Veränderung bei der Tour jetzt und bei der Halle Münsterland natürlich umso mehr, weil viele Leute aus meinem Umfeld dann ankommen und fragen, und wie war's? Es war eine neue Disziplin, weil das war die größte Headliner-Show in einer Halle, die wir je gespielt haben. Und es waren viele neue Eindrücke, so eine große Bühne 2 Stunden lang mit Energie zu füllen, ohne dass die Spannung absackt. Waren alles neue Sachen, aber in Münster war es besonders, aber auf der ganzen Tour war es vergleichbar, dass wir eigentlich das gemacht haben, worauf wir uns 2 Jahre vorbereitet haben. Und was wir, es war nichts, das, was ich gemacht habe, ich wusste, was ich mache. Und wir als Band wussten, was wir da tun. Und da gibt es natürlich Situationen, wie ganz zu Anfang, das Intro geht los und Tinte steht ja alleine mit diesem Riff von Straight Outta Nowhere. Und dann ist die Gitarre falsch gestimmt. Und dann wirklich im Bruchteil einer Sekunde tut er seine tiefe E-Seite nochmal irgendwie um einen Halbton runter oder hoch oder keine Ahnung was und spielt einfach weiter. Das sind dann so Sachen, wo man sagen kann, okay, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber ansonsten wussten wir, was wir tun. Und deshalb ist das jetzt nicht so eine Überraschung wie für Menschen, die jetzt ein Jahr lang von den H-Blocks nichts gehört haben und plötzlich vom Skaters Palace in die Halle Münsterland kommen und dann denken so, das ist ja nochmal ein krasser Energieschub, so den haben wir ja vorbereitet. Yeah. Und das ist, früher haben mich die Sachen viel mehr überrascht, weil ich komplett unvorbereitet auf die Bühne gegangen bin, meine Angst überwunden habe, weil ich nicht wusste, was mich erwartet, weil ich nicht wusste, was ich kann und dann nach Möglichkeiten gesucht habe, Aufmerksamkeit zu erhaschen, indem ich ins Publikum springe oder auf irgendeinen Mast klettere oder irgendeine witzige Ansage mache. Aber ich war auf der Suche nach ständiger Bestätigung und deshalb ist das, das will ich auch gar nicht positiv oder negativ bewerten, sondern es ist eine Form von Sicherheit, die ich habe und deshalb musste auch dieser Erfolg und diese Aufmerksamkeit, die in dem Konzert selber, aber auch im Nachhall kommt, besteht die Herausforderung für mich darin, das auch wieder zu dekonstruieren. Also nicht alles zu glauben, was mir erzählt wird, im Positiven wie auch im Negativen. Aber diese Impulse, die für mich wichtig sind, um für mich persönlich noch besser zu werden, das für meinen persönlichen künstlerischen Anspruch besser zu werden, mitzunehmen.
Das ist halt genau das, was ich zum Teil eben, was ich vorhin meinte, auf dieser Reise, auf der ich dann so 2 Stunden während des Konzertes war, sind so viele Erinnerungen natürlich auch hochgekommen. Und ich glaube, das ging auch vielen Menschen so. Wenn du jetzt mal im Publikum schaust, weißt du, ich meine, wir haben jetzt, Münster ist ja ein ganz geiles Phänomen. Innerhalb von 2 Wochen gab es jetzt, oder 3 Wochen, gab es jetzt 3 Donuts-Shows und eine H-Blocks-Show, wo über 20.000 Leute in die Halle Münsterland gekommen sind. So. Unter diesen 20.000 Leuten mit Sicherheit auch eine viele Menschen, die vor 25 Jahren oder vor 20 Jahren mit diesen beiden Bands verbunden haben, dass man irgendwie 3 Tage im Hansaviertel versackt ist, dass man also auch im Publikum wirklich Rock'n'Roll-Lifestyle gelebt hat, weil man vielleicht noch studiert hat, am Anfang seiner Karriere war. Und jetzt gehen diese Menschen am Montag nach diesen Konzerten in ihre Anwaltskanzlei, in ihr Architekturbüro, checken ihre ETFs.
Und oder fragen, in die Fahrradwerkstatt. Oder
in die Fahrrad- ja, nee, Postboden. Ich wollte weiter. Also das heißt, die Leben haben sich ja komplett aufgeteilt auf Bereiche, wo sich natürlich jeder Einzelne gerade in den 50ern, Anfang, Mitte 50ern so fragt, okay, alles klar, bin ich da jetzt angekommen? Wo geht das irgendwie weiter? Das heißt, du hast beim Publikum irgendwo dieses Denken. Ich kann mich halt genau daran erinnern, als wir zusammen gewohnt haben in der Vogelhausheide-Humannstraße, wenn du von Natur kamst, dann war das für mich natürlich auch total spannend, weil A, kamst du mit so 2 Tüten, wo es klimperte, so halt nach Hause, irgendwie alles so auf dem Backstage oder aus dem Bus halt noch mitgenommen hatte, wo auf jeden Fall 2-stellige Zahlen vor dem Volume.
Ja, Schnaps, klar.
Genau, waren so. Und das heißt, dann sind wir erstmal losgegangen. Und dann sind wir natürlich erstmal, um das zu verarbeiten, wahrscheinlich du und ich, ich habe das natürlich aufgesogen. Jetzt erzähl mal, wie war's? Und dann sind wir natürlich dahin gegangen, wo es spannend war. Ob es jetzt irgendwie ein Club war, in deinen eigenen, oder zum Edelitaliener. So. Das war halt genau das, wo ich jetzt auch dachte, okay, wie ist das für Henning jetzt, wenn du jetzt wiederkommst, nach diesen Tagen? Wie war das nach Hause kommen?
Ja, also um das auch für alle ZuhörerInnen halt immer einordnen zu können. Wir hatten ja über Aufmerksamkeit und Vergleiche gesprochen und so eine Tour war natürlich dann auch immer die Möglichkeit, Bestätigung zu bekommen und das auch so auszuschmücken, dass es nach Rock'n'Roll klang und um dann halt eben auch diese Reaktion zu bekommen, boah, krass, irgendwie, was hat der für ein Leben? Ne? Aber all dieser, sagen wir, diese Märchen von Rock'n'Roll, die wir uns alle vorstellen, wenn ich an Ozzy Osbourne oder Lemmy Kilmister denke, und vielleicht der ein oder die andere halt eben auch, wenn sie Fotos sehen, wie ich in Halle Münsterland vor 6.000 Leuten stehe, dann denkt man auch so, ah, das ist Rock'n'Roll, aber keiner kann das wirklich einordnen. Ne? Der große Unterschied ist der, dass ich früher halt eben die Geschichten gebraucht habe, um mir Bestätigung abzuholen. Und durch diese Reise, die ich die letzten 4 Jahre halt eben hinter mich gebracht habe, gemerkt habe, dass mein Leben halt eben relativ wenig wert ist, wenn ich von dem Weg, den ich gehe, selber nicht so viel halte. Und jetzt auf dem Bauernhof oder natürlich auch im Umgang mit den Tieren oder Spaziergänge oder ich laufe sehr, sehr gerne wieder seit 1,5 Jahren, sind das so Momente, wo die einzige Prüfung, der ich meine Handlungen unterziehen muss, ich selbst bin. Und deshalb wird es auch sehr, sehr unspektakulär alles für mich persönlich. Insofern aber auch gleichzeitig viel, viel schöner, wenn ich merke, dass das berührt andere Menschen. Dann ist es etwas, was viel, viel näher an mir, individuell an mir dran ist und was ich gar nicht ändern muss. Das Einzige, was ich ändern kann, ist halt eben die natürlichste Form von mir zu sein, die ich sein kann. Und das funktioniert nur, indem ich mich ständig selbst auf den Prüfstein stelle. Und meine, was nicht heißen soll, dass ich jetzt irgendwie plötzlich Buddha oder Gandhi geworden bin. Diese Probleme und es gibt noch genügend Probleme in meinem Leben und ich liebe es auch immer noch, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das wird auch nie aufhören, so bin ich einfach programmiert. Aber es ist die Arbeit daran, dass ich mir selber gefalle, dass das, was ich tue, dass mir das gefällt und dass ich, auch wenn ich merke, dass es anderen Leuten aufstößt oder dass denen das nicht gefällt, dass ich damit umgehen kann.
Ja.
Das ist viel, viel besser geworden.
Ja, aber in Zeiten von Selbstoptimierung und sonstigen Coaching-Angeboten auf Social Media hast du gerade nicht die beste Version von mir, sondern die natürlichste Version von mir gesagt. Das wirst du ja nicht, das wird kein Zufall sein.
Das war unbewusst, aber...
Dann weißt du mal, wie wichtig das Unterbewusstsein ist.
Ja, und das ist lustigerweise, egal was wir kreativ machen, und da haben wir uns ja auch schon tausendmal oder noch öfter drüber unterhalten, wirklich, Sprache ist ja das größte Problem, weil sie limitiert ist. Und ich nicht hundertprozentig durch Sprache das wiedergeben kann, was ich wirklich fühle. Und beim Texten zum Beispiel ist das halt eben ganz, ganz häufig das Problem, dass ich merke, dass ich häufig immer an dem Punkt, an dem ich eine Geschichte erzählen will, an dem Punkt, wo ich den Knackpunkt der Geschichte oder den Höhepunkt der Geschichte erzählen könnte, dass ich da nicht dran gehe, dass ich dann immer links oder rechts abbiege oder dass, wenn ich denke, nee, das muss ich aber reimen, dass ich dann ein Wort finde, was halt eben eigentlich nicht das Gefühl wiedergibt. Und so nah wie möglich an mich und mein Gefühl heranzukommen, das ist eine Herausforderung, die mir mittlerweile Spaß macht und vor der ich früher Angst hatte. Mhm. Aber das hat natürlich auch was mit meinem Bekenntnis, mit meiner Suchtproblematik zu tun, die sich im Übrigen halt eben nicht nur im Alkohol ausgedrückt hat, da war sie halt eben besonders gefährlich, aber ich bin ein Suchtmensch. Also, und ich weiß aber, wie ich damit umgehen kann, weil das schon ein sehr, sehr extreme Phase war, tatsächlich diese bewusste Entscheidung zu treffen. Alkohol hat in meinem Leben nichts mehr zu suchen und ich habe auch keinen, wie man so schön sagt, Saufdruck mehr seit 4 Jahren. Also ich weiß ganz sicher, dass ich auch auf Tour nie Gefahr lief. Ich kann immer nur bis zum jetzigen Zeitpunkt reden. Es gab nie die Situation, wo ich dachte, oh, komm, jetzt ein so ein Bierchen kannst du mal aus dem Kühlschrank nehmen. Das ist schön zu wissen, wer ich bin und welche Gefahren da lauern und wo ich dann halt eben besser eine Abbiegung nehme.
Ich meine, jetzt ist vielleicht es spielt dem vielleicht so ein bisschen in die Karten, dass die Band relativ clean ist, würde ich mal sagen, oder ja.
Ja, aber mein Umfeld ist alles andere als clean, würde ich jetzt mal sagen. Und,
das, macht ihr das irgendwie?
Nee, gar nicht.
Wäre das ein Unterschied?
Nee, dann hätte ich auch ein Problem.
Ja.
Weil dann fängt der Kopf an, das ist jetzt nicht nur ein Bild, sondern dann fangen Engelchen und Teufelchen auf deiner Schulter an, sich zu streiten. Und das ist etwas, was ich gelernt habe, nur durch bewusste Entscheidungen ausblenden kann.
Ja.
Also wenn ich weiß, was Engelchen ist oder wer Engelchen und wer Teufelchen ist, dann weiß ich, dass ich mich fürs Engelchen entscheide. Und egal, ob das jetzt nach außen gut oder schlecht aussieht, das, für mich ist es dann die beste Version. Also das ist ein ganz elementarer Teil, bewusste Entscheidungen zu treffen, weil ich liebe es oder habe es früher geliebt, dann mich einfach ins Bett zu legen mit den ganzen Tag, mit welchen Suchtmitteln, ob Zucker oder Videos, Netflix, keine Ahnung, was es heutzutage sein kann, alle Gefühle auszublenden und mich nicht zu hinterfragen, warum will ich das jetzt gerade? Warum will ich mittags um eins halt eben im Bett liegen und mir eine Serie angucken? Und mittlerweile ist es halt eben so, das kommt auch mal vor, dass ich dann morgens um 6 aufstehe, vielleicht im Stall fütter und mich dann ins Bett lege und nochmal ein Schläfchen mache. Aber oft ist es dann auch so, dass ich dann gerne ins Bett springen will oder mich aufs Sofa setzen will und dann frage, warum willst du das jetzt?
Also Bewusstheit
wieder. Kommt das oft vor, dass ich schmunzeln muss und dann die Wäsche mache oder das Zimmer aufräume oder auf dem Hof frage, ob es noch was zu tun gibt. Ja. Was immer der Fall ist.
Das war ja, fand ich, als du auf den Hof gezogen bist, diese Form der Routinen. Also tatsächlich, da hast du ja wirklich jeden Tag noch gefüttert. Ich glaube, jetzt bist du aufgestiegen zum Gelegenheitsfütterer, wenn ich das so sage.
Nee, ich war immer, ich habe eigentlich erstmal überhaupt nicht gefüttert. Was,
so, hast du immer nur erzählt?
Ja, nee, es gab Phasen, in denen ich mal auch 6, 8 Wochen am Stück dann zuständig war. Aber das liegt dann eher daran, dass der Mitarbeiter auf dem Hof dann mal gesundheitlich verhindert war, weil der hatte gesagt, sich mal die Kniescheibe gebrochen oder irgendwie sowas. Und das mache ich dann auch sehr, sehr gerne. Aber diese Routinen sind etwas, was ich früher gehasst habe. Mhm. Ich weiß mittlerweile auch, weshalb. Aber es ist etwas, wo ich große Freude dran finde. Und an der Stallarbeit habe ich also Karate-Kid-mäßig wirklich so viel fürs Leben gelernt, das macht mich jedes Mal wieder glücklich.
Ja. Ich will noch mal einmal ganz kurz zurück, aber es hat ja auch damit zu tun, glaube ich. Oder ich finde, glaube ich, gleich den Bogen. Du sagtest vorhin, das ist auch im Rückblick und ich glaube, ich weiß, was du meinst, vielleicht die eine oder andere Hörerin, Hörer weiß es auch, dieses Gefühl, auch Routine, auch Gewohnheit, gutes Essen, Glas Wein und das Gefühl dieses ersten Schlucks. Ich zitiere gerne Janosch, der in seinem Buch Gastmahl auf Gomera immer davon sprach, dass es eben einfach dieses eine Viertel Wein ist, was man trinkt und ab da und natürlich da diese Euphorie verspürt, nennt es Erleichterung, nennt es Chillen, nennt es Beruhigung, whatever. Und man weiß eigentlich, es wird danach nicht mehr besser. Aber man versucht's. Und das ist natürlich das, wo man letztendlich ins Bodenlose, beziehungsweise wo man dann letztendlich unverhältnismäßig wird, was Menge und Sonstiges angeht. Hast du für dich irgendwas, du sagtest so richtig was Vergleichbares nicht, aber können Routinen, können Sport, was kann Natur, kann irgendwas an diese langfristig an diese Stelle treten?
Vom Alkohol meinst du jetzt?
Und, ja, an dieses Gefühl, was du beschrieben hast, was letztendlich durch den Alkohol getriggert war, ja.
Unendlich viele Dinge können an diese Stelle treten, aber es ist egal, welche Befriedigung man im Außen suche oder ich im Außen suche, das ist die falsche Funktion. Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, dass es nichts gibt, was mich glücklicher machen kann als ich selbst, als mein Mindset. Also da könnte ich jetzt zigtausend Beispiele für geben. Ich sag mal, ein Freund von mir, der jetzt mit 18 Jahren durch einen Unfall Tetraplegiker, also mehr oder weniger vom Hals abwärts gelähmt, der plötzlich ein Lebensglück gefunden hat, weil er jahrzehntelang im Rollstuhl saß und dann plötzlich so ein Handfahrrad, so ein Handbike bekommen hat, wo er jahrelang für kämpfen musste bei der Krankenkasse, weil die das nicht für notwendig hielten. Und der plötzlich selbstbestimmt seinen Radius erweitern konnte und ein komplett neuer Mensch geworden ist. Also auch wahrscheinlich, ich habe ihn jetzt, Carsten, jetzt nicht gefragt, ob das auch was mit Depressionen zu tun hatte, aber man konnte merken, wie der aufgeblüht ist, wie er plötzlich mit seinem Handbike und dem Rollstuhl zig Kilometer zurückgelegt hat, dann irgendwann einen Führerschein machen konnte. Also Tetraplegiker heißt nicht, dass du deine Arme gar nicht mehr bewegen kannst. Er konnte schon noch halt eben Arme und Hände bewegen auf eine gewisse Art und Weise, aber war etwas mehr als querschnittsgelähmt. Hat dann einen Führerschein gemacht, konnte sich mit dem Auto auch noch bewegen, was den Radius nochmal wieder erweitert hat. Mhm. Hat eine Frau kennengelernt, hat mittlerweile, ist glücklich verheiratet, hat 2 Kinder. Und dieses Desaster, wo das ganze Leben zusammenstürzen würde, wenn ich jetzt daran denke, dass ich querschnittsgelähmt wäre, das hat er für sich neu definiert. So, die Geschichte erzähle ich deshalb, damit man ein bisschen mehr verstehen kann, was ich damit meine. dass ich bin für, egal in welcher Situation ich mich befinde und egal wo auf diesem Planeten ich lebe, ich kann die Situation, in der ich mich befinde, akzeptieren oder ich kann versuchen, sie zu ändern. Daran, an dem Versuch kann ich scheitern, aber allein diesen Versuch zu unternehmen, schenkt mir eine gewisse Form von Hoffnung, dass ich ein Gefühl der Selbstbestimmung erreiche, die mir reicht, um zufrieden zu sein. Von Glück will ich noch nicht mal sprechen. Und das Problem, was ich früher hatte, war, dass egal, ob es jetzt eine gute Flasche Wein oder Sport war oder gutes Essen, ich habe nie ein Maß gehabt. Ich hab das nicht verstanden, wie es Leute gibt, die ein Glas Rotwein trinken und danach dann mit Wasser oder Cola weitermachen. Das ist für mich ein absolutes Rätsel. Oder
Ja, aber sag mal ganz ehrlich, ist es denn besser geworden nach dem ersten Glas? Es ist doch nie wirklich besser geworden.
Nee, und es ging ja auch nie um. Also es war immer eine Form von Bestätigung, die ich gesucht habe. Oder auch eine sehr fragliche Form der Selbstbestimmung. Ich mache das jetzt einfach. Und das war, davon war mein Leben ja bestimmt, dass ich es geliebt habe, Dinge zu tun, wo Leute von außen gesagt haben, boah, der Wieland, der macht das einfach. Also so, keine Ahnung. Dann Dienstagmittag um eins am Büro nackt in den Kanal zu springen und mich fotografieren zu lassen. Und alle sich gefragt haben, wow, das ist Rock'n'Roll. Oder, ja, keine Ahnung, beim Mittagessen dann halt eben eine Flasche Weißwein für 100 € zu bestellen im Restaurant. Keine Ahnung, da gibt's, oder bei einer Hochzeitsfeier dann irgendwie, da waren wir an so einem Landhaus mit einem riesengroßen See und dann springe ich ins Wasser. Ja, was willst du denn, rüberschwimmen oder was? Und das war dann irgendwie 2 Kilometer entfernt. Da habe ich gesagt, dem will ich es zeigen. Und dann bin ich tatsächlich dann über den ganzen See geschwommen. Also so, das ja, kein Maß.
Aber es wäre jetzt so einfach zu sagen, Henning, das war ja aber auch wirklich, nee, ey, komm, ganz ehrlich, aus heutiger Sicht ist halt genau das. Wenn ich bedenke, wie sehr ich dich nachgemacht habe in all den Jahren. Natürlich immer nicht, wenn du dabei warst, sonst hättest du es ja gemerkt. Aber das waren halt Sachen, die in bestimmten Phasen des Lebens, wenn wir heute von Selbstwirksamkeit sprechen, die uns vielleicht durch Krisen helfen kann oder selbstbestimmtes Handeln, wie du es gerade nanntest, wenn ich das richtig verstanden habe, war das vielleicht damals auch eine Form von sich wahrnehmen, sich spüren, vielleicht eben nur zum Teil durch Milchglas, eben durch etwas geprägt, was uns nicht unbedingt klarer gemacht hat, aber uns einen Film aufgemacht hat, der, also ich fände es aus heutiger Sicht eben zu einfach zu sagen, wie konnte ich nur? Also wie konnte ich 20 Jahre rauchen?
Nee, würde ich
oder
nie
jetzt
sagen.
Auch wieder anfangen. Also so, ja.
Ich bereue.
Ja, das ist schon sowas, wo ich merke, dass häufig mal so jetzt auch im Retrospektiv oder wenn ich mit Leuten wenn ich heute Leute treffe, was mir manchmal so ein bisschen fehlt. Also, dass diese vermeintliche Vernunft, die man so heute für sich definiert, proklamiert mit Anfang, Mitte 50, dass man denkt so, ach komm, ich war ja immer schon so. Nee, ich war noch nicht immer so. Und genau das gehörte auch bitte dazu. Und
alles,
vielleicht muss ich mit Spätfolgen leben jetzt so, aber
muss ich auch, wenn ich irgendwie 2 Liter Energy Drinks vorm Einschlafen trinke. Aber also.
Macht das eigentlich irgendwas mit dem Blutdruck bei dir?
Nee, tatsächlich nicht.
Guck mal, ich trinke ja nicht mal mehr Kaffee, richtig.
Ja,
ich bin mit dem Blutdruckgerät jetzt in Urlaub gefahren. Ich dachte wirklich, jetzt ist alles vorbei. Es ist erbärmlich, mit dem Blutdruckgerät in Urlaub zu fahren. Aber ich habe gedacht, ich mache das mal. Weil es fühlt sich dann besser an, wenn ich sagen kann, ach, 123, 78, so jetzt könnte ich sogar mal wieder ein Stück Fleisch essen.
So. Ja, bei mir ist es ähnlich wie mit dem Bank oder mit Buchhaltung. Nur weil da jetzt Plus oder Minus draufsteht, heißt das noch lange nicht, dass kein Geld mehr aus der Wand kommt. Also, ein Problem habe ich, wenn ich nicht mehr flüssig bin oder wenn ich, keine Ahnung, ja. Also, aber was viel wichtiger ist, ist, ich habe wirklich nicht mal ansatzweise das Gefühl dass ich etwas bereue. Also mir sind, ich denke manchmal so, das war keine kluge Entscheidung, was ich früher gemacht habe, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich auf jeden Fall, und ich glaube, dass es bei allen Menschen so ist, ohne jegliche Ausnahme, dass wir keine substanziellen Entscheidungen treffen und keine Überzeugungen und keine Haltung entwickeln können, wenn wir nicht ein emotionales Erlebnis mit den Entscheidungen, mit den bewussten Entscheidungen verbinden. Und all diese Erkenntnisse, die ich aus meinen schwierigen Zeiten gezogen habe, waren notwendig, um offen zu sein, zu verstehen, was mir gut tut. Und jetzt beim Laufen beispielsweise, oder zwei Beispiele will ich nehmen. Beim Laufen ist es so, früher wäre ich in eine Depression gefallen, wenn ich nicht eine schnellere Zeit gelaufen wäre oder nicht länger gelaufen wäre und nicht weiter gelaufen wäre als am Tag zuvor. Jetzt ist es so, dass ich tatsächlich im Moment bin und auch zum ersten Mal verstehe, was das eigentlich heißt, im Moment zu leben oder mehr im Moment zu sein. Ich laufe einfach los und weiß, dass es mir gut tut, zu laufen, mich zu bewegen. Und das ist etwas Meditatives. Und manchmal laufe ich los und denke so, kannst ja auch nach 10 Minuten aufhören. Wenn du merkst, der Körper schafft es nicht mehr. Oder
ist vielleicht ganz gut.
Dann, genau, aber dann, das sind meistens die Tage, an denen ich dann 1,5 Stunden am Stück laufen kann.
Und auch wenn ich dir die Apple Watch wegnehme, läufst du dann?
Nee, aber lustigerweise ist die... Das zu messen und meine Werte zu kennen, deshalb wichtig, weil manchmal fühlt es sich so an, als ob mein Puls bei 100, 178 wäre. Und dann sagt meine App aber halt, nee, du bist bei 138 und kannst ruhig auf den
nächsten. Im Grunde das gleiche wie mit meinem Blutdruckgerät. Ich fühle mich nicht besonders gut, der Blutdruck stimmt aber und dann.
Kann sein, bestimmt.
Nee, ich verstehe, was du meinst. Finde ich aber auch super. In unserem Alter sollte man auch mal ein Auge drauf haben.
Ja, also bei mir ist es tatsächlich eher sowas wie, meine Persönlichkeit ist so gepolt, dass ich weiß, dass meine Psyche mir alles einreden kann. Du hast Krebs, du wirst morgen sterben, dir fallen die Beine ab und keine Ahnung was.
Weißt du was, Henning? Darf ich da einmal ganz kurz einhaken? Bitte. Du bist überhaupt niemand, der mir jemals davon erzählt hat. Von Angst vor Krankheiten. Darüber haben wir nie geredet.
Nee, ich bin ja auch ein sehr guter Verdränger. Also diese Angst habe ich auch bei mir nie wahrgenommen. Habe ich tatsächlich auch nicht, ist aber noch ein anderes abendfüllendes Thema. Die Frage der Existenz und des Ablebens. Aber,
aber das war mit den Krankheiten ist tatsächlich etwas, das kann man ja, da kann man ja so oder so mit umgehen. Das heißt, du kannst irgendwie sagen, es gibt ja Leute, vielleicht auch ganz menschlich, die dann jedem davon erzählen. Du übrigens, ich glaube, ich habe das und das, weil ich habe, und dann fängst du an, das zu googeln oder fragst ChatGPT nach Symptomen und dann ChatGPT hat das auch gesagt. Und das hast, sorry, jetzt habe ich dich total unterbrochen. Aber weißt du, warum ich das gemacht habe? Weil das ist wirklich für mich jetzt total bezeichnend. Du hast mir noch nie von solchen Ängsten erzählt. Ich glaube, ich habe die und die Krankheit.
Nee, es ist auch keine Angst. Gut. Also es ist, wenn ich, es ist, oder ja, eine Angst, weiß ich nicht. Ich gehe immer vom Schlimmsten aus und kann dann nicht überrascht werden. So, ne? Also wenn ich jetzt, wenn mir der Rücken wehtut, dann denke ich halt eben so, alles klar. Ärzte haben mir schon als 6-Jähriger prophezeit, dass ich mit 30 im Rollstuhl sitze, weil ich so eine Verkrümmung der Wirbelsäule habe und das ist jetzt Bandscheibenvorfall. Dann sage ich mir, das ist ein Bandscheibenvorfall. Ja, was willst du jetzt machen? Irgendwas, dann ist es jetzt halt ein Bandscheibenvorfall, musst du damit leben. So. Dann gehe ich irgendwie 3 Monate zu spät zum Arzt und der sagt, nee, müssen wir eben einrenken, drückt auf den Punkt und plötzlich denke ich so, ich bin neu geboren.
Kannst du mir die Adresse von dem Arzt mal geben?
Ja, gerne.
Bitte.
Aber es läuft immer wieder, geht immer wieder zurück auf das gleiche Phänomen, dass ich mir bewusst bin, dass meine Psyche mir alles einreden kann. Wie bei Rock am Ring auf der Bühne zu stehen vor 50.000 Leuten und die schreien alle H-Blocks, H-Blocks. Und ich komme von der Bühne und denke so, das ist jetzt überall auf der Welt so. Und du bist halt eben der Geilste, den die ganze Welt abfeiert. Und wenn du irgendwo hinkommst und die Leute nicht wissen, was du machst, ich dann plötzlich überrascht bin. Also wenn ich zu sehr, mein Geist kann mir halt eben, oder meine Psyche kann mir einreden, was sie will. Und der Trick bei mir ist halt eben, meine Psyche halt eben besser zu verstehen und nicht alles, oder das halt eben zum Positiven zu nutzen, ne? Und da vor allem Erwartungen auszublenden und den Moment zu optimieren. Also das heißt, wenn mir mein Knie gerade wehtut, dann ist es egal, ob das ob die Kniescheibe gebrochen ist oder ich eine Warze irgendwie auf der Kniescheibe habe. Wenn es Letzteres ist und der Arzt sagt, kannst du mit weiterlaufen, dann laufe ich halt eben weiter und mache ein Pflaster drauf. Und wenn die Kniescheibe gebrochen ist, dann weiß ich, dass ich vielleicht erstmal 2 Monate Pause machen muss. Ich kann dann mit den Fakten umgehen und kann ja besser mit dem Moment umgehen.
Hat sich das denn für dich, also das zu erkennen, dass die Psyche, dass diese Spiele oder beziehungsweise diese Perspektiven mit dir so das so auslöst, hat sich das durch Therapie maßgeblich verändert?
Ja, vor allem habe ich in der Therapie gelernt, wie sehr ich mich selber bescheißen kann. Also ich bin jetzt kein pathologischer Lügner, aber ich neige schon dazu, mir die Sachen so auszumalen, wie ich sie gerne hätte oder wie ich sie mir wünschen würde. Also jetzt, wenn Gutze und ich beispielsweise von einem Konzert erzählen würden, könntest du bei Gutze den Eindruck gewinnen, dass da ist alles drunter und drüber gelaufen. Und bei mir wartet man jetzt irgendwie darauf, dass irgendwann der Grammy für die beste Live-Performance verliehen wird. Ne? Also ist ja immer eine Frage der Perspektive. Meine Psychologin, und das ist auch der Grund, warum ich da immer noch hingehe, hilft mir dann dabei in den Momenten, wo ich abschweife oder sie sagt dann immer, jetzt laberst du wieder rum.
Sagt sie das
so? Ja, klar. Weil ich dann merke, dass ich eigentlich nicht das sagen will, was ich wirklich fühle, was ich wirklich empfinde, worum es mir eigentlich... Ich gehe nicht an den Kern der Sache. Und das ist ja auch wieder ein Problem der Vermeidung. Und in meinem Leben versuche ich ständig halt eben Dinge zu vermeiden. Und die Frage, warum das so ist, habe ich noch nicht befriedigend beantworten können. Aber sich mit welchen Mitteln auch immer betäuben zu wollen, ist ja auch eine Form der Vermeidung. Ich umgehe durch eine Netflix-Serie und eine Tonne Kekse im Bett, umgehe ich ja einer Thematik, die ich vielleicht besser mal beleuchten sollte.
Wie fühlt sich das an, wenn ja dieser Mensch, der dich dann ja auch so medizinisch im Grunde begleitet, dich so...
Super, ich will ja, also das ist ja, Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, sagt man, aber das ist...
Aber hättest du vor 3 Jahren das auch so gesehen?
Vor der Therapie meinst du jetzt, oder?
Bei Menschen, die einfach sagen, Henning, komm.
Ach so, nee.
Laber nicht.
Es gibt keine guten Ratschläge, also keine, also ein ungefragter Ratschlag ist nie gut. Es macht überhaupt keinen Sinn, dir einen Rat für dein Leben zu geben, wenn du nicht sagst, pass auf, Henning, aufgrund der Tatsache, dass du, wie ich dich erlebe, kann ich mir vorstellen, dass du dir meine Einschätzung zu einem Problem von mir geben könntest. Wie würdest du damit umgehen? Aber ich stecke nicht in deiner Haut, ich stecke nicht in deinem Kopf. Ich kann dir nicht sagen, wie du dein Leben zu leben hast. Und das ist ein großer Trugschluss, dass wir speziell durch Social Media ständig den Leuten erklären wollen, wie sie zu leben haben oder was sie zu tun haben, um sich besser zu fühlen. Und noch viel schlimmer, dass wir mit Social Media einen Platz haben, von dem wir glauben, dass wir dort etwas finden, was unser Leben besser macht. Kann sein. Und ich habe da auch schon viele sehr schlaue Beiträge gefunden. Und ich bin der Letzte, der Social Media verdammen würde. Aber auch da weiß ich, dass es ein Maß gibt und dass es sehr viele Vorteile hat. Ich aber mich selber gerne bescheiße, indem ich die großen Nachteile halt eben auch für mich nutze.
Bist du denn mittlerweile jemand, der die App mal löscht oder so?
Nee. Das ist so ähnlich wie, als ich auf dem Bauernhof eingezogen bin, sagte, war der erste große Schritt, dass ich Olli halt eben von meiner Thematik erzählt habe und dann sagte er, was macht ihr denn? Das ist ein Bauernhof, da, also ein westfälischer Bauernhof ohne Schnaps im in Weltraumvorrat kann man sich gar nicht vorstellen. Und da hat er gesagt, muss ich jetzt den ganzen Alkohol wegschmeißen? Da hab ich gesagt, nee, also das, wenn ich die Sucht kann man immer irgendwie befriedigen. Und eine App zu löschen, beseitigt das Problem nicht.
Nee, genau. Also nur kurzfristig letztendlich nicht. So einen Sound dazwischen zu ziehen vielleicht. Weil ich, also
ja,
ich
aber das wäre interessant. Das ist spannend. Aber für mich wäre bei so einer Thematik tatsächlich eher, warum will ich jetzt diese App haben? Also warum will ich
ja,
TikTok
das ist ja schon aber auch, das ist ja schon die advanced Form der
ja, aber nur so kann ich das Problem beseitigen, weil ich das ja. Jetzt...
Aber also, sagen wir so, ich habe vorhin irgendwie, ich glaube, von Bastian Pastewka, der hatte irgendwie so ein, sagte dazu was und sagte, ich kann damit einfach nicht umgehen. Ich habe einfach, vielleicht habe ich das so interpretiert, ich habe einfach zu viele Ideen. Ich sehe was und dann denke ich, könnte ich das ja auch so machen und das bringt mich einfach noch mehr weiter von mir weg. Die Vorteile, dass man durch Social Media jetzt inspiriert wird beispielsweise, aber natürlich auch immer in diese Vergleichsmaschine wieder reinkommt. Ich
wer auch immer das, entschuldige, dass ich da unterbreche, aber wer auch immer das gesagt haben mag, liegt laut meinen Erkenntnissen falsch, weil genauso wenig wie ich persönlich Zufriedenheit erlange durch das Außen, entzieht es mir Zufriedenheit. Also das alles, was von außen kommt, sind Dinge, die ich haben möchte oder die ich glaube zu brauchen. Da steckt ja ein Virus in mir, der mir diese Impulse verschafft. Also ja, also.
Aber okay, würde vielleicht auch zu weit führen. Hast du denn Gedanken gehabt, also um wieder auch an diese Reinheit zu kommen, an wirklich deinen Kern. Stand mal zur Debatte, ey, jetzt komm, Vipassana Retreat, 10 Tage oder wie lange auch immer das ist, nicht reden, Schweigekloster, dies, jenes. Oder nicht? Meditierst du?
Ich würde gerne sagen, dass ich es tue. Es gibt, also ich würde es gerne tun, aber ich habe diese bewusste Entscheidung noch nicht getroffen, dass es eine regelmäßige Routine in meinem Alltag ist. Aber
irgendwer erzählte mir letztens, dass du immer zum Yoga gehst, montags.
Ja, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, mache ich aber auch nicht mehr. Kira ist ja ausgebildete Yoga-Trainerin oder Yoga-Lehrerin und die hat, also mit der mache ich sehr, sehr gerne Yoga, was schon lange nicht mehr vorgekommen ist, aber die hat so eine Art, dass da genügend Spiritualität mit reinzubringen, das aber nicht zu übertreiben. Sondern auch den sportlichen Aspekt zu berücksichtigen und das halt eben so zu begleiten, dass ich mich dabei, dass ich das richtige Maß finde, nicht frustriert bin, wenn ich halt eben den unteren Hund nicht 2 Stunden lang aushalte, sondern nach 2 Sekunden mich wieder in die Haltung des schlafenden Kindes irgendwie bringen muss. Aber von ihr habe ich auch so einen Ablauf des Sonnengrußes gelernt. Und fürs Laufen, fürs regelmäßige Laufen ist natürlich eine, und in meinem Alter sowieso, Dehnen und so eine Form von Gymnastik wichtig. Und dieser Sonnengruß, wenn ich den jetzt beispielsweise 5 oder 7 oder 10 Mal morgens wiederhole, dann hat das auch eine Form, eine meditative Funktion und dehnt alle Teile des Körpers inklusive der Seele, so dass ich einigermaßen gut laufen kann. Aber Meditation ist ja nochmal wieder etwas wirklich. Also das gab es in diesen Yoga-Stunden. In Berlin waren wir häufig in so einem Raum für Yoga, nannte sich das. Da wurde dahinter 20 Minuten Entspannung gemacht, also Meditation. Und dann habe ich anfangs immer diesen Fehler gemacht, dass ich dann gesagt habe, okay, das wird ungefähr 10 Minuten dauern. Dann habe ich wirklich Sekunden gezählt. Einfach nur, um zu wissen, wann es vorbei ist. Bis ich kapiert habe, dass es geht nicht darum, dass du... Es geht nicht darum, das Ende zu erwarten, sondern den Moment zu verstehen. Und ähnlich wie beim Joggen, und das habe ich tatsächlich bei der Stallarbeit gelernt, wenn ich weiß, ich kann jederzeit da wieder raus, aber es bringt mir gar nichts, wenn ich mich dann nicht auf diesen Moment konzentriere, nicht versuche tatsächlich gedankenfrei zu werden und mich auf meinen Atem zu konzentrieren. Das sind ja alles Hilfsmittel, um dahin zu kommen, mich selber auszuhalten. Und das ist...
Ja, aber ist denn nicht auch, also ich finde ja, was man ja häufig mal so vernachlässigt, auch vom Gedanken her, ist dieses morgendliche eine Gitarre in die Hand zu nehmen und zu spielen. Weil früher war es ja immer so, ne, sobald hier irgendwie eine Gitarre und es um Lieder ging, war ich ja schnell bei dir so, ja, komm, Wille, gib mir her, gib mal Gitarre. So, weil ich habe dann halt so gespielt. So, und heute ist es ja ganz anders. Das ist ja, du nimmst ja die Gitarre und du spielst und hast für dich ja was entwickelt, wo du total im Jetzt bist. Und da überlegst du ja auch nicht, Mensch, ach, eine Strophe noch.
Ja, aber da hast du den entscheidenden Impuls gegeben. Das war so mit die wichtigste Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe, dass du irgendwann sagtest, ey Henning, weißt du was, das musst du selber spielen. Weil diese Energie, die du suchst, die kannst nur du auf das Instrument übertragen. Ob das jetzt handwerklich genauso gut ist, weiß ich nicht. Aber oder weiß ich natürlich, ist es nicht, aber... Um zu verstehen, worum es dir eigentlich geht, nämlich diese Dinge, die man durch reinen Text nicht übertragen kann oder nicht vollständig übertragen kann. Dabei hilft dir die Gitarre, dieses Gefühl oder mit diesem Gefühl dann die Worte zu unterstreichen, die du singst.
Ja. Naja, also diese Absichtslosigkeit in dem Moment halt, weil ja, also ich meine, man sitzt da mit einer Gitarre und singt ein Lied, vielleicht hört auch irgendwer im Nebenraum zu oder ist sogar dabei. Aber es hat ja... Vor allen Dingen etwas, was man mit sich selber in dem Moment wirklich zelebriert.
Nur dann wird es authentisch und echt.
Genau. Und ich habe das jahrelang ja so gemacht, dass ich nur noch zweckgebunden Gitarre gespielt habe. So nach dem Motto, ja, ich muss jetzt was aufnehmen, muss was schreiben, muss was abliefern. Wird jetzt von mir erwartet. Und die Art und Weise, dass es bei mir irgendwann ins Gegenteil umgekippt ist, dass ich auf einmal dachte, ach nee, das muss gar keinem gefallen, das muss nur mir gefallen, ich mache das nur für mich, war das andere Extrem. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der so leicht angeschickert irgendwie zu mir sagte, ja, ganz ehrlich, deine Musik, ne, habe ich oft, war auch mal ein Konzert gewesen, nur, war wirklich schön, ne, so, aber ich habe immer gedacht, boah, nee, Löchel, was war, das wird nichts. Weil das halt wirklich so, das muss nur mir gefallen. Und dann habe ich halt einfach Tage, Wochen, Monate nur so gespielt. Und dann tatsächlich fing es wieder an, dass ich dachte, wie wirkt das wohl nach außen? Und habe Konzerte gespielt, wo ich mich nur darauf konzentriert habe, also bewusst und unterbewusst, hat da in der letzten Reihe gerade jemand gegähnt. Warum gucken die mich alle nicht an, wenn ich was eine Ansage mache? Warum gucken die denn alle aus dem Fenster, rechts, links oder wo auch immer? So. Und es hat mich komplett rausgebracht. Also wieder Bestätigung von außen suchend, null bei mir. Und ich pendle ja immer nur zwischen diesen Extremen hin und her. So. Aber ertappt mich dabei, dass wenn ich morgens irgendwie einfach so vor mich hinzupfe, das eigentlich die reinste Form dessen ist. Und meine Frau dann zu mir sagt so, vielleicht solltest du einfach solche Konzerte mal spielen. Einfach nur so hinsetzen. Und das, was du da morgens, das glaube ich gut.
Ja, das ist so dieses Dusche-Phänomen. Ne? Also jeder, der mir sagt, er kann nicht singen, wenn man diesen Moment erwischt, wo die Leute sich dann halt eben unbeobachtet fühlen, singen die plötzlich wie ein Engel. Aber
apropos unbeobachtet, kannst du es dir nochmal vorstellen, gänzlich, also jetzt nach einer Tour mit, weiß ich nicht, 30.000, 40.000 Zuschauern, die ihr hattet, kannst du dir nochmal vorstellen, gänzlich unbeobachtet Dinge zu tun? Ich kenne Henning Wieland nur als für mich das Inbegriff der Öffentlichkeit. Dafür habe ich dich bewundert, das war für mich, du warst der erste Popstar, den ich kannte. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass Henning Wieland mal Dinge irgendwann vielleicht aus der Öffentlichkeit verschwindet.
Ja, also ich erlebe Öffentlichkeit, so wie du sie jetzt beschreibst, auch als eine Form von Sucht. Und das ist nie genug. Und ich habe es ja vorhin schon mehrfach gesagt, also ein Bier zu trinken, habe ich nicht verstanden. Ich will alle austrinken. Also nicht, weil ich es jetzt dringend gerade brauche, aber solange noch was, also das macht für mich keinen Sinn. Das ist ein, ja, keine Ahnung. Und bei öffentlicher Aufmerksamkeit ist das ja genauso. Du spielst vor 1000 Leuten oder wenn du die ersten Jahre halt eben immer vor 50, 60 Leuten im Jugendzentrum gespielt hast und plötzlich eine Anfrage bekommst, ob du im Jofel spielen willst in Münster, denkst du so, Alter, wir spielen im Jofel, wer da schon alles gespielt hat. Und dann jetzt, wie es bei uns jüngst der Fall war, in der Halle Münsterland, ein Jugendtraum wird wahr, in der größten Halle deiner Heimatstadt spielen zu dürfen. Das macht natürlich wieder was mit
mir. Obwohl in Münster wahrscheinlich jeder denkt, dass ihr da schon viermal gespielt habt und immer ausverkauft war.
Ja.
Also Wahrnehmung ist da echt auch nochmal...
Ja, aber da geht es ja wieder darum, ich stecke ja nicht in den anderen Menschen drin. Und jetzt als nächstes würde dann das Preußenstadion kommen oder dann, keine Ahnung, irgendwo Westdeutsche Wiese oder was. Ich habe verstanden, dass ich diese Art von Wettbewerb nie gewinnen kann. Und das ist natürlich auch irgendwo traurig, weil damit ja auch immer Träume verbunden sind und ein Antrieb verbunden ist. Aber dieser Antrieb ist jetzt tatsächlich etwas anderes. Und um nochmal zurückzukommen auf das, was du sagtest, ich mache es nur für mich. Das ist erstmal das Allerwichtigste, glaube ich. Auch für, hatten wir ja vorhin bei Ageblocks drüber gesprochen. Wenn dann etwas da ist, was mir bedingungslos so gut gefällt, dass ich denke, das würde ich jetzt gerne teilen, dann kommt das Business ins Spiel. Wie kann ich diese Reise, die dahin geführt hat, den Leuten so nahe bringen, dass sie das verstehen? Weil wenn man jetzt einen Song wie The Corn's About to Pop hört, dann denkt man, ja, geil, Popcorn. Und dann, wenn jetzt ein Video gedreht wird, muss auch irgendwas mit Popcorn und einem Kino drin vorkommen. Weil diese Bilder halt eben sich viel schneller verbreiten. Aber wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, wie dieser Song zustande gekommen ist und dass das eine Reise von mehreren Monaten war, dann plötzlich kriegt man eine ganz andere Verbindung dazu. Also das ist ja auch etwas, was ich immer wieder in meinem Podcast mit Till Hoheneder erlebe. Bei Musik ist Trumpf stellen wir uns gegenseitig vier Songs vor. Und Till kommt ja häufig mit so alten Lametta um die Ecke, was ich dann immer vor der Sendung gesagt hätte oder bevor ich diesen Podcast angefangen habe. Und dann erzählt er mir seine Faszination zu diesen Stücken und hat dann auch immer sehr viel Hintergrundinformationen. Plötzlich kapiere ich plötzlich diesen Impuls, der zu dieser Form von Kreativität geführt hat. Und deshalb glaube ich halt eben, ist die wichtigste Voraussetzung, dass ich als Künstler erstmal etwas mache, was mir bedingungslos gefällt und es mir scheißegal ist, was andere Leute denken, sondern die reinste Form dieser inneren Bestätigung komme und dann kann man es natürlich versuchen zu verkaufen, aber dann es dann halt eben zugunsten der größeren Verbreitung zu verändern, das wäre den Fehler habe ich viel zu häufig gemacht. Wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es halt eben so. Dann finden die Leute das entweder, können es nicht adaptieren oder nicht nachempfinden und dann funktioniert es halt eben nicht. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Also da kennst du mindestens genauso viele Beispiele wie ich von Songs. Jetzt also das hatten wir jüngst Kiss from a Rose von Seal. War 2 Jahre lang ein totaler Misserfolg, bis es dann in einem Batman-Film stattgefunden hat und wochenlang Nummer 1 war. Weil die Leute plötzlich auch hier wieder einen emotionalen Bezug dazu kriegen. Und aber aus der Sicht eines Künstlers, glaube ich, das ist der Unterschied für mich zwischen Künstler und Musiker in diesem Falle. Musiker ist als Musiker per se, sag ich, oder als Berufsmusiker machst du etwas, was möglichst viele andere Leute hören wollen. Und als Künstler machst du das, was du gerne hören willst.
Kannst du das, würdest du das so verallgemeinern?
Das ist aktuell mein Stand, mein Informationsstand zu den beiden Begriffen. So würde ich es für mich definieren. Und vor allem auch der größte Feind von Kreativität ist ja halt eben auch, dass in dem Moment, wo etwas funktioniert, wie beispielsweise bei Ageblocks Time to Move, dass man denkt, wir müssen jetzt das nächste Album rausbringen. Aber so funktioniert Kreativität nicht. Sondern, ich glaube, es muss dieser Moment kommen, wo du das Gefühl hast, da ist etwas, das möchte ich gerne auf eine Bühne stellen.
Wenn man denkt, man hat sowas gefunden, so das irgendwie so ganz gut zu einem passt, kennst du das auch, dass man Angst hat, es anzufangen, weil man Angst hat vom Scheitern so, wo alle sagen, ey, das ist doch genau deins.
Ja,
und es dann nicht läuft. Ja.
Also da, das ist die, der, sag mal, die wichtigste Ursache für das Symptom der Vermeidung.
Ja.
Also wenn ich alles umsetzen würde, was ich in meinem Kopf habe, wäre ich, sag mal, dann, also ich hätte, ich glaube, diese, ich bin der festen Überzeugung, dass ich alles erreichen kann, was es gibt, wenn ich das richtige, mich der Sache konsequent widme und bin nie eines anderen belehrt worden. Also wenn ich mich einer Sache richtig aus Überzeugung widme, dass ich glaube, dass ich das Richtige tue und ganz fest der Überzeugung bin, dass ich dieses Ziel erreichen will, dann kann ich alles erreichen, was nichts mit der Wahrnehmung von und Öffentlichkeit zu tun hat, also nichts mit der Wahrnehmung von außen, dass es dann auch finanziell erfolgreich wird oder dass jetzt, sagen wir, 20 Jahre auf Tour zu gehen und wie AC/DC vor jeden Abend vor 50.000 Leuten zu spielen, damit hat das nichts zu tun. Aber also so jetzt Gitarre zu spielen zum Beispiel, also das ich weiß, dass bestimmte Fingerübungen, die Gutze mir beispielsweise zeigt, wenn ich das jeden Tag 20 Minuten machen würde, würde ich einfach viel, viel angenehmer die Dinge spielen können, die ich gerne spielen wollen würde. Tu das aber nicht, weil ich weiß, bis ich da bin, irgendwie muss ich jetzt wieder spielen. Das, da habe ich dann keinen, glaube ich, dann halt eben keinen Bock drauf zu haben. Und das wollte ich heute unbedingt noch loswerden. Ich habe ja vorhin von diesem Karate-Kid-Phänomen erlebt. Ich weiß nicht, ob du kennst das mit Sicherheit, aber die älteren Zuhörerinnen werden das kennen, wo dann dieser Junge, der unbedingt Karate lernen will, bei Mr. Miyagi ankommt, der diese alten Autos hat und da muss er erstmal halt eben die Autos polieren und dann gibt es dieses Auftragen und Polieren. Und er fragt sich die ganze Zeit, was soll das? Weil er die ganze Zeit das Ziel im Auge hat. Und der Miyagi weiß natürlich, warum er das tut oder warum er seinen Schüler das machen lässt, weil du eine Bewegung, einen Prozess, eine Routine verinnerlichst, die dir dann halt eben im Ernstfall hilft, weil der Körper darauf programmiert wird. Aber dieses Phänomen, das Ziel zu sehen und den Weg für zu lang zu beurteilen, um dahin zu kommen und deshalb zu sagen, ich fange es gar nicht erst an,
richtig,
ähnlich wie bei der Meditation, ist das größte Problem, ist das größte Hindernis zwischen mir und Zufriedenheit. Und bei der Stallarbeit habe ich dieses Phänomen gehabt und in den Bergen, da ist mir das zum ersten Mal bewusst geworden, was im Moment sein bedeutet. Weil heute Morgen zum Beispiel hatte ich auch wieder Fütterdienst. Das bedeutet, um 6 Uhr morgens im Stall stehen und dann in, ich sag mal so, 30 Pferden Heu und Hafer zu geben. Und bei minus 2 Grad und absoluter Dunkelheit als einziger und erster auf dem Hof und im Stall zu sein, ist jetzt erstmal nicht die geilste Vorstellung, wenn man noch Kekse und Netflix im Bett hat. Aber anfangs war das so, ich wusste, dass aus irgendeinem Grund tut mir das gut, aber das sind dann noch so 1 bis 2 Stunden, die wehtun, dachte ich halt eben immer. Weil ich immer gedacht habe, ich will wieder zurück ins Bett, weiter meine Netflix-Serie gucken und die Kekse essen. Jetzt ist es aber so, dass ich irgendwann auf den krummen Trichter gekommen bin, zu sagen, weißt du was, du gehst jetzt einfach mal an die erste Box, guckst dir das Pferd an, sagst dem Pferd guten Morgen, nimmst es vielleicht mal in den Arm und dann kümmerst du dich darum. Und dann wie bei einem Computerspiel, was ja totaler Schwachsinn ist eigentlich, wo ich aber eigentlich unbedingt sofort das nächste Problem lösen will und gar nicht merke, wie die Zeit vergeht, ist es da so, dass ich mich mit dem beschäftige, was mir vor der Nase ist und darin eine Schönheit finde. Und ruckzuck sind die 2 Stunden vorbei. Und ähnlich ist es in den Bergen. Also es hat mich wahnsinnig gemacht, wenn Kira früher gesagt hat, komm, wir gehen jetzt mal den Rosseggersteig hoch. Dann dachte ich, Alter, das sind irgendwie 700 Höhenmeter, unfassbare Anstrengung. Und da oben ist irgendwo eine Hütte, wo man den besten Kaiserschmarrn kriegt. Das war dann schon wieder ein Anreiz. Aber diese Beschwerlichkeit, die Summe der Beschwerlichkeiten bis dahin, die haben mir das total vermaledeit. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, find doch einfach Freude daran, einen Fuß vor den nächsten zu setzen. Und das ist, war plötzlich das pure Glück. Und so empfinde ich das Laufen auch. Aber jetzt gestern zum Beispiel bin ich zum ersten Mal wieder knapp 2 Stunden gejoggt am Stück. Und dachte dann in der ersten Minute, wo ich losgelaufen bin, dachte, Alter, du musst jetzt noch irgendwie, musst jetzt noch 120 Minuten oder 100 Minuten, glaube ich, bin ich gelaufen, weil mein Programm das so vorsah, um irgendwann mal zum Halbmarathon zu kommen. Dachte, jetzt noch 100 Mal diese Strecke. Weißt du, dann geht dieser Wahnsinn im Kopf los. Krass, oder? Und sagt dir, das ist doch viel zu viel Anstrengung. Mhm. Anstatt darüber nachzudenken, ist das jetzt gerade eine Anstrengung für mich? Und wenn nicht, wenn du diese Frage negativ beantwortest, lauf einfach weiter. Ja. Und dann, also das ist, dann plötzlich wird diese Anstrengung zum puren Glück.
Ich bin gestern Morgen auch gelaufen und ich hatte irgendwann, fragte ich mich so nach 10 Minuten, geil, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, wann ich das erste Mal gehe. Also ich bin einfach immer weitergelaufen.
Ja, genau.
Und dachte, ach Gott sei Dank, es geht noch. Und das ist so nach 2 Wochen Erkältung, weißt du, wenn man zum ersten Mal wieder läuft. Und dann bin ich zum Friedhof gelaufen, habe meine Mutter besucht. Und dann dachte ich, ach, jetzt kaufe ich da noch schon eine Kerze. Die haben die Gärtnerei hat auf, geil. Dann habe ich die Kerze gekauft. Lauf wieder zum Grab zurück, auch gelaufen, so über den Friedhof. Und dann dachte ich, jetzt ist keiner hier, fühlt sich jetzt auch keiner gestört, warum er jetzt einer joggt über den. So, und dann habe ich gemerkt, oh, mein Feuerzeug funktioniert gar nicht. Dann laufe ich doch einfach nochmal wieder zurück. Und jeder Schritt war so unglaublich leicht, dass ich dachte, okay, alles klar.
Aber das ist ein schönes Bild, weil ich das auch sehr gut kenne. Dieser Moment, wo man plötzlich beim Laufen, beim Joggen halt eben auch dieses Gefühl bekommt, jetzt ist alles auf einmal ganz, ganz leicht. Ne? Und das Gefühl kenne ich auch bei meiner Psyche. Also ungelogen, es gibt keinen Morgen, an dem ich aufwache und ernsthaft, der erste Gedanke ist, ah, jetzt frisch ans Werk, raus aus dem Bett, du machst jetzt was. Ich denke immer, Alter, heute geht gar nichts, ich bin total am Ende, die Stimme ist nicht da und irgendwie die Füße sind schwer und keine Ahnung was. Und dann denke ich immer, erstmal mit dem Hund rausgehen, dann komme ich nach einer Dreiviertelstunde, merke ich plötzlich, dass ich Bock habe zu joggen oder dass ich Bock habe, auf dem Hof was zu machen oder dass ich Bock habe, Gitarre zu spielen. Und diese Achtsamkeit nennt man das wahrscheinlich, für die eigenen Bedürfnisse und für die eigenen Möglichkeiten. Das ist dann das, was im besten Fall auch mal einen Glücksmoment beschert.
Ja. Also ich habe halt häufig so das Gefühl, beziehungsweise wenn dieses Spannungsfeld zwischen Bewunderung und Neid. Das ist bei mir so. Also ich finde das absolut bewundernswert, wie Leute das hinkriegen, mit so einer Struktur Sachen zu machen. Also vielleicht jetzt ein bisschen blödes Beispiel, aber ich ab und zu, wenn ich bei LinkedIn reingucke, denke ich mir, unglaublich. Jeden Tag schreiben die so eine kleine Heldengeschichte auf. So, die Leute. So ganz normal, was sie so bewegt und natürlich immer auch so ein bisschen das Scheitern und dann immer so diese Heldenreise und am Ende des Tages habe ich dann doch, ich denke so, das ist halt eine Disziplin, mit der die das, das könnte ich niemals. Also, aber ich denke, dass ich nicht besonders gut schreiben kann. Das ist zum Beispiel wieder anders bei dir, wo ich dann sagen würde, Henning, normalerweise du müsstest jetzt totaler Storytelling-Writer, du könntest sogar Ghostwriter für andere sein, weil sobald du einen LinkedIn-Post schreibst, ist das immer druckreif. Das kannst du ja so irgendwie einfach nacheinander und wieder ein Kapitel fertig vom Buch.
Ja, aber so. Wenn ich das jede Woche täte, wäre da viel Abfall dabei wahrscheinlich.
Arbeitest du lange an sowas?
Nee, aber ich warte darauf, dass der Impuls kommt, das schreiben zu wollen. Und das ist der... Also die meisten, ich habe ja auch mal so einen Kurs mitgemacht, Storytelling. Und dann wird natürlich diese Heldenreise beschrieben. Das ist ja die Grundlage jedes Storytellings. Ja. Und die Leute glauben immer, dass man dann Geschichten erzählen kann. Aber es gibt 2 Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Oder nee, eine Geschichte kannst du nur dann erzählen, wenn du den Anfang und das Ende kennst. Mhm. Und in meinem Fall muss ich sagen, es fällt mir sehr, sehr leicht, wenn ich diese Geschichte durchdrungen habe und verstehe, was diese Heldenreise darstellt oder darstellen soll, was ich daraus gelernt habe, das dann in meiner Form irgendwie wiederzugeben. Aber dann muss ich es halt eben auch erlebt haben. Dann muss ich wissen, was der Anfang ist und was das Ende ist. Und das dann schreibe ich erstmal drauf los und kürze so lange, bis ich nicht mehr kürzen kann. Das ist eigentlich so das habe ich von Lukas Vogelsang gelernt. Also einfach Brainstorming, alles rausballern, wo nicht darüber nachzudenken, kann ich das jetzt satzbaumäßig machen, sondern die Arbeit des Schriftstellers fängt da an, mich selber halt eben zu begradigen. Mhm. Auch in der Musik ist es ja so, und das ist der einzige Grund, warum es Menschen, die in der kreativen Musikindustrie arbeiten, Angst vor künstlicher Intelligenz haben könnten, ist, dass eine künstliche Intelligenz diese Fleißarbeit ihnen abnimmt, die sie sonst selber machen müssen. Aber Kunst und Kreativität ist die Idee, eine Geschichte von dir zu erzählen. Auch wenn sie erfunden ist, erzählt sie ja auch am Ende des Tages wieder was von dem Absender. Entweder, dass er sehr kreativ ist, in dem etwas zu schaffen, was wahnsinnig viele Leute kaufen wollen, dann bist du Werber oder Dienstleister oder keine Ahnung was. Aber die wahre Kunst besteht ja darin, erstmal zu denken, so wow, das spricht mich irgendwie an, aber ich möchte verstehen, warum der oder diejenige das halt eben so formuliert hat.
Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Vorerst, weil Reise
ja,
ist ja...
Ja, das Schöne ist, dass wir gar nicht mehr darüber... Also das ist halt eben wieder ein normales Gespräch war eigentlich.
Das können wir bald gerne mal wieder fortführen.
Sehr gerne.
Henning, ich war noch nie so aufgeregt von einer Podcast-Folge. Das wirst du gemerkt haben, weil du mich gut kennst.
Nee, hab ich nicht gemerkt.
Aber ich finde, wir haben einen guten Anfang gefunden. Ich danke dir für deine Offenheit. Ich bin jetzt schon gespannt und freue mich jetzt schon, mir unsere eigene Folge anzuhören.
Vielen Dank. Ja, ich auch. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Les Souvenirs am Apparat.
Und kommt in die Kiepe. Ach nee, gibt ja keine Karten mehr.
Kommt trotzdem.
Alles
sieht immer geiler aus, wenn eine lange Schlange vorm Laden ist.
Durch Wolbeck bis Grandorf.
Ist denn schon Sibomo?
Ja, herrlich. Alles Gute, danke.
Danke.
So, ist noch jemand da? Also, vielen Dank, Henning. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und zugehört habt. Also, ja, ihr kennt das ja. Wenn ihr jetzt noch Lust habt, von diesem Format euren Freundinnen und Freunden zu erzählen, dann ist es ja alles kaum noch zu toppen. Aber so oder so kommt dieses Gespräch dem Gedanken oder der Idee von drei Fragen für Elvis so unglaublich nah, dass ich mich wahnsinnig über diese Folge freue. Und so oder so hören wir uns wieder demnächst, wenn es heißt, drei Fragen von Elvis. Herzlichen Dank fürs Zuhören.